Ich mache mal weiter, weil ich greife eigentlich auch einen Punkt auf, den ich einen guten Hinweis fand, den du im ersten Teil deines Beitrags gebracht hast, wo du darauf hingewiesen hast, ja, in welchen Phasen von Energiepreisen die Energiewende so richtig ihren Auftrieb bekommen hat. Die eine Sache ist schon ein bisschen länger her, war der Ölpreisschock in den 70er Jahren. Das zweite waren die Entwicklung der Ölpreise 2006, 2007, 2010, als der Ölpreis weit über 100 Dollar war. Das ist ein ganz guter Hinweis für das, was ich jetzt erläutern will. Also wenn man es mal so nimmt, der bisherige Stand der Argumentation ging eigentlich dahin, so ein bisschen den Nebel wegzuräumen in dieser Frage der Umstellung der Energiewende. Es wurde vorgestellt, eine Bedingungslogik in dieser Rede von Merkel, die losgeht mit der großen Katastrophe Klimawandel. Kampf gegen den Klimawandel wird übersetzt in CO2 muss reduziert und rentabel soll sie sein. Es ist einerseits eine Staatsaufgabe, diese Energie bereitzustellen, und gleichzeitig überträgt der Staat diese Aufgabe selber wiederum Kapitalen. Es ist ja bekannt, denke ich, dass, wenn man mal von den Handy- und Internetgiganten wie Google und Apple und Facebook und so weiter absieht, dann sind eigentlich in den kapitalistischen Staaten sind die Energiekonzerne die größten Kapitale. Das heißt also, dass gleichzeitig das, was Voraussetzung für die kapitalistische Produktion an dem Standort ist, ist selber quasi eins der größten Kapitale an dem Standort. Die Kriterien widersprechen sich durchaus ein bisschen. Ich will das mal deutlich machen an billig und sicher. In Deutschland wurde früher Energie hauptsächlich aus Kohle gewonnen. Kohle stellte sich irgendwann Kohleförderung als ziemlich teuer heraus und wurde abgelöst durch Import von billigem Öl und Gas. Also die haben die Kohle aus dem Feld geschlagen unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit. Gleichzeitig ist sofort mit der Frage des Imports von Energie von außen für einen Verantwortlichen, und das meine ich jetzt ein bisschen, ich erläutere es. Verantwortlich heißt, der Staat stellt sich das gleich so als Frage der Abhängigkeit von anderen Nationen. Ihr kennt das, denke ich mal, beim Öl ist es am allerbesten von den Amerikanern bekannt, dass wenn jahrzehntelang das Öl gewonnen wird, im Wesentlichen aus dem arabischen Raum, dann haben die Amerikaner als quasi die Hüter des Weltenergiemarktes sich sofort auf den Standpunkt gestellt, dann müssen wir die arabischen Staaten beherrschen können. Dann müssen wir eine Kontrolle über die haben. Man merkt also an dieser Frage der Sicherheit sofort, wie viel imperialistische Machtentfaltung da sofort mit im Spiel ist, um die Sicherheit dieser Energiequelle zu garantieren. Wenn man nicht an die USA denken will, kann man auch einfach an Deutschland denken, wo sofort mit der Frage des Imports von Gas aus Russland sofort immer die Frage verbunden ist, machen wir uns dazu abhängig von Russland? Ist immer sofort im Schwange. Wenn man sich diese Kriterien vor Augen führt und vor Augen führt, das ist jetzt wirklich kurz, man könnte da ein riesen Kapitel drüber machen, aber das sprengt dann das Thema hier. Wie viel Frage von Gewalt unter Nationen, wie viel Imperialismus da drin steckt, dann muss man sich mal überlegen, oder kann man sich überlegen, klar machen, was eigentlich der Reiz der Energiewende ist. Du hast das Stichwort gegeben, hatte ich schon kurz daran erinnert, die Energiewende ist extrem befördert worden durch eine Zeit sehr hoher Ölpreise, in denen klar ist, die Nation muss immer mehr Geld ans Ausland zahlen. Es streiten sich Wachstumsmächte wie China und andere, Indien und so weiter, streiten sich um diesen Rohstoff. Immer mehr Geld ist dafür wegzuzahlen. Und man konfrontiert das mit dem Standpunkt, der Energiewende, der heißt, Produktion von Energie ist jetzt bloß noch eine Frage von Technologie und Kapital. Und beides besitzt so ein Land wie Deutschland. Dann ist es eigentlich, wie soll man sagen, kapitalistisch, imperialistisch gesprochen, wie ein Sechser im Lotto. Man zahlt perspektivisch gesehen nicht mehr einen großen Teil guten Geldes an fremde Nationen und fremde Kapitale und macht die reich und fett, sondern man produziert mit eigenen Mitteln die Energie auf dem eigenen Boden. Man ist die Frage der Abhängigkeit erstens los und kann sie zweitens sogar umdrehen. Man zahlt nicht mehr gutes Geld ans Ausland, sondern man hat umgekehrt die Chance, am Ausland zu verdienen, weil man selber verfügt mit der Technologie, mit der technologischen Erzeugung von Energie oder Umwandlung, muss man genauer sagen, von Energie, hat man die Möglichkeit, am Ausland zu verdienen und gleichzeitig dazu Abhängigkeiten des Auslands von einem selber zu stiften. Das ist eigentlich die wirkliche kapitalistisch-imperialistische Wucht dieser Energiefrage und der Energiewende. Und hier kommt man jetzt auf die Frage, warum ist es so wichtig, dass sich die maßgeblichen Konkurrenten auf dem Weltmarkt auf dasselbe Programm verpflichten? Und das kann man positiv und negativ beantworten. Negativ ist es, glaube ich, schnell einsichtig damit, eine Energiewende kostet. Und so perspektivisch lohnend die Umstellung auf Energie durch Technologie ist, so ist es zunächst mal so, das sollte jeder, der das erneuerbare Energiengesetz und die entsprechenden Anteile am steigenden Strompreis kennt, jeder sollte das wissen, dass das erstmal eine Belastung des ganzen Standorts und damit auch der Konkurrenzfähigkeit des Standorts ist und damit eben aller weiteren kapitalistischen Produktion, die auf dem Standort stattfindet. Und damit ist es erstmal die Gefahr, dass man auf der Weltmarktkonkurrenz ins Nachtreffen gerät, in den Nachteil gerät. Und insofern ist es von größtem Interesse, dass die Konkurrenten sich auf dasselbe Programm verpflichten. Positiv ist es eigentlich nicht viel anders. Positiv geht es darum, dass die anderen sich ebenfalls auf dieses Programm verpflichten, damit diese Chancen, die ich eben geschildert habe, dass man an fremden Ländern, die sich ebenfalls auf Umstellung der Energieproduktion durch Technologie verpflichten, dass man damit eine Konkurrenzbedingung gewährleistet, unter der Deutschland erhofft, dass es mit seiner besonders frühen, besonders radikalen und so weiter Energiewende und seinen Potenzen auf diesem Felde, dass es dabei gewinnt. Ich komme mal zu diesem Zitat. Zitat 4 ist das auf dem Zettel. Wir haben, ich lese da nur einen Teil vor, wir haben während der deutschen G7-Präsidentschaft 2015 den gemeinsamen Willen bekräftigt, als Industriestaaten insgesamt den Weg der Dekarbonisierung zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass die Industriestaaten einen sehr speziellen und großen Beitrag leisten müssen, weil sie die Fähigkeit zu den notwendigen technologischen Entwicklungen haben, die Maßstäbe setzen können, aber natürlich auch, weil sie eine historische Verantwortung haben und zum CO2-Anstieg weltweit wesentlich beigetragen haben. Den Rest lasse ich mal weg. Was sagt sie da? Die und nur die Industriestaaten haben die Fähigkeit, den kostspieligen Import fossiler Energieträger durch die technologische Umwandlung von Energie zu ersetzen. Weil sie die Fähigkeit haben, haben sie die Macht, neue Maßstäbe der Energieproduktion für die ganze Staatenwelt zu setzen. Verlogen ist daran eigentlich nur die Verwandlung von Merkels Interesse, die wesentlichen Konkurrenten auf die Energiewende zu verpflichten, in eine gemeinsame Verantwortung der Konkurrenten. Beachtlich, da wurde vorhin schon darauf hingewiesen, ist die Frechheit, diesen Anspruch auf Definition der Energiewende ausgerechnet mit der Selbstbezichtigung zu begründen, bislang den Globus mit seinen Schadstoffen versaut zu haben. Also das kann man sich wirklich schon mal reinziehen, weil das ist ja quasi einerseits eine moralische Selbstbeschuldigung, Selbstbezichtigung. Wir haben die Umwelt versaut, das wird aber in keinster Weise derartig weitergefolgert, dann stellen wir uns mal in die Ecke und schämen uns, sondern ganz im Gegenteil, das begründet die Verantwortung, die Macht und die Verantwortung in Zukunft ebenfalls zu definieren, wie Energieproduktion zu gehen hat. Merkel ist stolz darauf, die wesentlichen Konkurrenten endlich zu der gemeinsamen Willenserklärung gebracht zu haben, mit der Selbstverpflichtung auf CO2-Reduktion eine Konkurrenzbedingung für künftige Energieproduktion festzulegen. Und das ist eigentlich die wirkliche Bedeutung des Themas Klima. Der Titel dieser allgemeinen Betroffenheit durch den Klimawandel ist einfach haargenau passend für dieses Programm, Konkurrenten für sich einzuspannen. Das geht nun mal schlechterdings nicht gut, wenn man mit dem eigenen Interesse daherkommt, sondern das geht sehr gut, wenn man mit einer allgemeinen Betroffenheit daherkommt, der sich doch eigentlich niemand anders entziehen dürfte. Also das ist die Bedeutung von diesem Thema Klima, ist unsere Behauptung. Die Konkurrenten gewinnen einen Einmischungstitel in die Energieproduktion beim jeweils anderen. Und das geht natürlich nur unter halbwegs ähnlich gearteten Konkurrenten um den Preis, dass das auch umgekehrt gilt. Also dass die auch einen Einmischungstitel bei einem selber bekommen. Wie heikel eine erfolgreiche kapitalistische Nation jede Festlegung in Sachen Energiesouveränität findet, also wie wichtig diese Energiefrage für jede kapitalistische Nation ist, aus den Gründen, die ich am Anfang versucht habe zu erläutern, das sieht man daran, dass mehr als eine Selbstverpflichtung auf Reduktionsziele nicht in die Tüte kommt. Dass jede Nation sich den Energiemix vorbehält, wie sie diese Selbstverpflichtung zu erreichen verspricht. Da beharrt Deutschland zum Beispiel, das wird ihm ja dann auch gerne vorgerechnet von Klimafreunden, beharrt Deutschland auf seiner extrem schmutzigen, aber auch extrem billigen Braunkohle. Frankreich beharrt auf seinen strahlenden, aber CO2-freien AKWs. Und nebenbei, auf der Konferenz, auf dieser Klimakonferenz in Bonn gab es Staatenbündnisse, die haben sich mit einem Verzicht, einem freiwilligen Verzicht auf Kohlekraftwerke hervorgetan. Und unter diesen Staaten waren einige, die haben gar keine Kohlekraftwerke. Da war Deutschland mit seiner Braunkohle und Polen mit seiner heimischen Steinkohle überhaupt nicht amüsiert. Diese viel bejubelte Einigung auf ein Klimaabkommen 2015 in Paris spricht eigentlich auch nochmal Bände über die wirkliche Bedeutung des Themas Klima. Vom Standpunkt der Erderwärmung und der Folgen ist so gut wie nichts gewonnen. Das wissen alle Klimaschützer viel besser als ich. Aber vom Standpunkt Deutschlands mit der allgemeinen Anerkennung des Klimaschutzes eine Konkurrenzbedingung für Energieproduktion festzulegen, ist sehr viel erreicht. Und die Pointe besteht darin, dass die wesentlichen Konkurrenten USA und China diese Selbstverpflichtung in Paris eingegangen sind, die sie 2010 in Kopenhagen noch verweigert haben. Das liegt überhaupt nicht an der Einsicht der Staatenlenker in die dramatischen Folgen des Klimawandels, sondern es liegt umgekehrt daran, dass sie mittlerweile diese neuen Formen der Energieproduktion für lukrativ halten und daher selber das Interesse, wie Deutschland auch, an der Festlegung der Bedingungen ihrer Konkurrenz auf dem Feld entwickeln. Vielleicht ein kleiner Beweis nochmal für diese Behauptung. Der Trump ist ja aus dem Abkommen ausgestiegen und das soll ja offenbar da wenn ich diesem Zettel hier folge, nächsten Montag auf der Fortsetzung dieser Diskussion auch nochmal Thema sein. Ich will das jetzt wirklich hier auch nur andeuten. Der Trump ist ausgestiegen aus dem Klimaabkommen von Paris und die erste Reaktion, die ich am nächsten Tag von deutschen Politikern gehört habe, war, da müssten wir eigentlich Importzölle auf US-Waren erheben. Also das Erste, was denen eingefallen ist, also dazu ist es nicht gekommen, aber das ist gar nicht so wichtig. Das Erste, was denen eingefallen ist, ist, wenn der sich dieser Verpflichtung entzieht, auf neue Formen der Energieproduktion und damit auch neue Kosten zunächst mal einzusteigen, dann verschafft er sicher einen Konkurrenzvorteil. Und davon sind wir betroffen und deswegen müssten wir eigentlich Zölle erheben. Das zeigt wirklich nochmal sehr schön, worum es dabei geht. Man könnte auch sagen, ihnen müsste als erstes einfallen, dann müssen wir die entsprechenden Reduktionsziele der Amerikaner übernehmen, wenn es so sehr ums Klima ginge. Die Folgerungen waren aber ganz anders. Von amerikanischer Seite aus ist es sowieso arschklar und vom Trump ja wirklich sehr klar ausgesprochen. Der sieht in dieser Festlegung, die Obama noch eingegangen ist, eben in Paris, auf diese Bedingungen von neuer Energieproduktion, der sieht darin eine für die USA absolut nicht hinnehmbare Schädigung der Freiheit der Kalkulation in Energiefragen. Der sagt, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben so viel billiges Öl unterm Boden und Gas und Kohle und dessen sollen wir uns jetzt entschlagen. Das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Wir nutzen alle Mittel, die wir haben und jede Vereinbarung ist eigentlich ein nicht hinnehmbarer Anschlag auf amerikanische Interessenverfolgung. Daran erschöpft es sich noch gar nicht, aber ich will das jetzt nicht vertiefen, weil das wäre wirklich ein eigenes Thema. Die Festlegung der Konkurrenzbedingungen auf Klimakonferenzen ist das eine. Das ist die Grundlage für die wirklich betriebene Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Für Solarzellen, Windräder, Biogasanlagen und so weiter. In dieser Konkurrenz sieht Merkel Deutschland gut aufgestellt. Wir haben die Mittel und setzen die Maßstäbe, dann gelingt die Sache. Wem da Maßstäbe gesetzt werden sollen, wird nicht verschwiegen, anderen Staaten, die auch in Energiefragen unterwegs sind. Und so wird dann aus der Klimarettung eine deutsche Weltmarktoffensive. Nächstes Zitat. Dies alles geschieht ja auch in der Überzeugung, dass die Transformation hin zu einer emissionsarmen Wirtschaftsweise richtig angelegt große Wachstumschancen bietet. Erneuerbare Energien, Ressourcen und kostensparende Effizienztechnologien, klimaschonende Neuerungen im Gebäudebereich und im Verkehr, das und anderes mehr, wird auf den Märkten weltweit an Bedeutung gewinnen. Ich darf Ihnen sagen, dass in Deutschland erneuerbare Energien bereits die stärkste Säule der Energieversorgung ist und dass wir erleben, dass in einem relativ schnellen Tempo die Unterstützung für erneuerbare Energien steigt und deren Marktreife immer schneller erreicht wird. Also, was sagt sie da? Energiewende ist nicht nur die Umstellung eines zentralen Sektors der nationalen Ökonomie auf neue gewinnträchtige Produktionsverfahren. Energiewende ist auch und vor allem die Besetzung auswärtiger Märkte, also der Standorte anderer Nationen mit der für eine solche Umstellung nötigen Technologie Marke Made in Germany. Dafür ist Deutschlands Status als Musterknabe in Sachen Klimaschutz gut und mit dem erreichten Konkurrenzvorsprung gibt Merkel ganz schön an. Nicht zuletzt so sichert sich die deutsche Wirtschaftsmacht ihren Status als Exportweltmeister. Was dabei mit dem Klima wird, sollte man deshalb nicht fragen, sich also auch nicht wundern, warum das Einhalten der Ziele immer nicht so recht gelingt. Denn so viel ist klar, das nationale Projekt mit der Umstellung der nationalen Energiewirtschaft auf zukunftssichere Energieformen, die Stellung Deutschlands als Weltwirtschaftsmacht zu sichern und auszuweiten, verlangt gerade möglichst viel Freiheit für das Kapital, für seine Kostenertragsrechnung, genau all die Schäden zu produzieren, die auf Klimakonferenzen als Berufungstitel für die Notwendigkeit der CO2-Wende Thema werden. Bei den Verhandlungen jetzt zur Großen Koalition hat man erfahren, dass Deutschland sein CO2-Reduktionsziel für 2020 nun auch noch offiziell aufgibt. Das halten seine ehrgeizigen Wachstumsziele offenbar nicht aus. Und was bemängeln Kritiker daran? Die bemängeln, dass Deutschland damit mit der Glaubwürdigkeit als Klimaschutzvorreiter seine Wachstumschancen auf dem Weltmarkt der erneuerbaren Energien verspielt. Und ich will mir jetzt gar nicht drüber auslassen, ob das geheuchelt oder ernst gemeint ist von denen. Es ist eigentlich ziemlich egal, weil die sich offenbar, selbst wenn es geheuchelt ist, sicher sind, dass ihre Bedenken quasi nur dann einen Stellenwert haben, wenn sie den gültigen Maßstab nennen für ihre Kritik. Und der gültige Maßstab ist Weltmarkterfolg. Den machen sie geltend, wenn sie den Einwand formulieren, sagen, das ist doch furchtbar schlecht, wenn Deutschland seine CO2-Reduktionsziele verfehlt, dann verliert es seinen Ruf als Vorreiter und dann verspielt es lauter Exporterfolge. Darum geht es offenbar bei der Energiewende. Okay, gut. Ich mache nur einen kleinen, ich überspringe was und mache ein kleines Fazit noch, weil das einfach noch eine hässliche Pointe ist. Ich gehe zum letzten Zitat über. Da wird sie noch mal pathetisch. Wir haben auf der einen Seite schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel und Überschwemmung und auf der anderen Seite Stürme, unerträgliche Hitze, Dürre, Katastrophen. Niemand, ich sage niemand, darf und kann das ignorieren. Wenn wir uns zudem die wachsende Weltbevölkerung vor Augen führen, wissen wir, zunehmende Konflikte um natürliche Ressourcen sind geradezu vorprogrammiert, wenn wir beim Klimaschutz nichts tun. Deutschland hat sich deshalb auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stets dafür ausgesprochen, Sicherheitsaspekte des Klimawandels viel stärker in den Blick zu nehmen. Also man liegt nicht fehl in der Annahme, dass man da an solche Institutionen wie Frontex und Ähnliches denkt. Das ist schon beachtlich, wenn man nochmal denkt dran an den Anfang des Abends heute. Da waren mittellose Gemeinwesen wie die Fidschi-Inseln, waren das Beweismittel für die allgemeine Betroffenheit. Und jetzt ist der Fortschritt dahin gegangen, dass die selber ein Ordnungsproblem sind. Also die imperialistische Macht Deutschland ergänzt ihr Projekt, ihr Konkurrenzprojekt Energiewende um den Anspruch, als Aufsichtsmacht über den Globus auch mit staatlichen Gewaltmitteln nach dem Rechten zu sehen. Dann nämlich, wenn sich die Opfer der Katastrophen als Problemfälle für die globale Ordnung erweisen. Also am Anfang waren die Probleme, die die Bewohner der absaufenden Fidschi-Inseln haben, der Berufungstitel für ein Umsteuern in der Energiepolitik sind. Und am Ende in diesem Zitat sind die vom Verlust ihrer Lebensgrundlagen Betroffenen selber das Problem, das Deutschland als Weltordnungsmacht zu betreuen verspricht. Gut, das wär's.
Ich würde vielleicht noch einen Gedanken ergänzen wollen, auch an die Adresse derjenigen, die meinen, man sollte doch daran festhalten, dass Klimawandel doch eigentlich eine gute Sache sei. Dieser Übergang am Schluss zu sagen, die wachsende Weltbevölkerung ist das eigentliche Problem. Wenn man es mal theoretisch nimmt, muss man sagen, das kommt davon, wenn man nicht die wirklichen Verursacher und die wirklichen Opfer zum Thema macht, sondern ein allgemeines Menschheitsproblem als Ursache benennt. Im ersten Fall weiß man nämlich, dass die Frage, ob schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel und Überschwemmungen und unerträgliche Hitze dazu führen, dass die Leute abhauen müssen aus den Gegenden, wo sie leben, eigentlich sehr viel weniger mit dem Klima zu tun hat und vielmehr mit den politischen und ökonomischen Verhältnissen in den Ländern, wo diese Naturereignisse stattfinden. Und die Verschiebung der ganzen Frage, warum geht's vielen Leuten auf diesem Globus so beschissen, auf das Argument, das liegt am Klimawandel, ist die ausdrückliche Verabschiedung davon, überhaupt den wirklichen Grund dafür, warum es denen dreckig geht, mal überhaupt mal zur Kenntnis zu nehmen. Darum ging es ein bisschen auch.